Unsere Hunde begleiten uns fast überall hin, auch wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Wir und unsere Mitfahrer schnallen uns selbstverständlich automatisch im Auto an und bei kleinen Kindern übernehmen wir das, damit sie sicher im Auto mitfahren. Doch wie sieht das eigentlich bei unseren Hunden aus? Die Auswahl an Transportmöglichkeiten und Zubehör, Gesundheit. Und Zubehör ist riesig. Geschirre, Trenngitter, Transportboxen, Softtaschen und. In unserem heutigen Podcast auf großer Fahrt Hund im Auto wollen wir klären, wie wir unsere Hunde sicher und stressfrei im Auto mitnehmen können. Wie immer bin ich nicht alleine. Flo, Carlos und Kuba sind hier mit dabei und wir werden uns heute um dieses Thema kümmern.
Hallo.
Ja, Thema Auto. Flo, wie transportierst du denn Carlos in deinem Auto?
Ja, der ist quasi Beifahrer und ich habe so einen Autositz für den, der so festgemacht wird und nochmal halt eine Gurtleine, wo er auch nochmal festgemacht wird, damit er auch nicht durchs Auto laufen kann und falls was passiert, dass er halt auch angeschnallt ist und nicht durchs ganze Auto fliegt.
Ob das so sicher ist und die optimale Lösung, werden wir heute rausfinden. Wir haben nämlich wieder einen tollen Gast und begrüßen heute Cheftrainer Thomas Eilers vom ADAC Fahrsicherheitszentrum in Grevenbroich. Er weiß ganz genau, worauf wir achten müssen, damit unsere Hunde sicher im Auto mitfahren. Kannst du dich noch an die allererste Autofahrt mit Carlos erinnern, Flo?
Ja, ich war nicht alleine. Ich war mit einer Freundin und die hat ihn quasi auf den Schoß genommen bei der ersten Fahrt.
Die Abholung quasi.
Genau, die Abholung, damit er halt gut entspannen kann. Wir hatten eine Fahrt, glaube ich, so von so 25 Minuten. Ich bin extra langsam gefahren, weil ich echt hatte einfach Angst. Und weil ich auch dachte, er hat vielleicht Schiss. Aber er war total entspannt, wollte eigentlich die ganze Zeit zu mir rüberkommen. Und hat dann irgendwann auch geschlafen. Genauso wie er es jetzt macht, wenn ich mit ihm Auto fahre. War letztes Mal über Silvester in Berlin mit ihm. Rückfahrt 5 Stunden durchgeschlafen. Richtig gut. So, pure Entspannung für ihn.
Ja. Nimmst du ihn oft mit im Auto? Also fahrt ihr viel Auto zusammen?
Es geht eigentlich. Also wenn, dann meistens nur wirklich so kleine Strecken oder so wie hierhin jetzt so 30, 40 Minuten. Und Berlin war jetzt die erste große Strecke und da war ich echt so ein bisschen verunsichert am Anfang, weil ich wusste nicht, vielleicht, man hört ja immer mal wieder, dass ich den Hund auch mal bei längeren Fahrten übergeben muss oder so. Aber alles komplett entspannt. Er hat nicht genervt, er hat nicht gejammert, ist einfach nur am Schlafen gewesen.
Das heißt, Carlos ist nicht gestresst, genießt das Autofahren sogar, ist entspannt dabei. Das ist ja toll. Ist aber lange nicht bei allen Hunden so und deswegen widmen wir uns heute diesem Thema. Um deinen Hund ans Autofahren zu gewöhnen, musst du einige Dinge beachten. Und es geht schon damit los, erste Fahrt vom Züchter oder wo auch immer du deinen Hund herholst aus dem Tierheim. Die Frage ist, kennt dein Hund schon vielleicht Autofahren? Und wenn nicht, dann bitte, so wie du es gemacht hast, auf jeden Fall eine zweite Person dazu nehmen, die da ist. Ich würde meinen Hund auf der ersten Fahrt auch nicht irgendwo in den Kofferraum stecken, sondern dann auf dem Schoß abgesichert, aber so, dass da erstmal auch ein Vertrauen wachsen kann. Ein Problem, was es gibt, gerade bei jungen Hunden, ist, dass der Gleichgewichtsknochen im Gehörgang des Hundes eine gewisse Zeit lang braucht, bis zu 6 Monaten, um fertig ausgebildet zu sein. Und genau in dieser Zeit kann es beim Autofahren dazu kommen, dass denen schlecht wird. Das hört man ja sehr, sehr häufig. Und dass sie sich damit auch übergeben. Das ist eine fiese Nummer, geht dann auch wieder irgendwann weg. Was aber meistens bleibt, ist die Thematik, dass der Hund natürlich das Auto mit dem Übelsein verbindet. Ich kenne das selber, habe das bis heute, wenn ich nicht selber fahre, wird mir auch übel, deswegen kann ich die Hunde immer sehr, sehr gut verstehen bei dem Thema. Und dann ist es natürlich klar, dass dein Hund schon, wenn du Richtung Garage gehst oder wo auch immer dein Auto steht, schon sagt, habe ich keine Lust zu, weil sie das damit verbinden. Und dann geht das Problem sozusagen schon los.
André, was kann man denn machen, wenn das Auto jetzt schon so negativ behaftet ist oder wenn da schon so Übelkeit oder Erbrechen beim Hund vorgekommen ist? Kann man da was gegen tun?
Auf jeden Fall kann man was dagegen tun. Wir fangen erstmal damit an, wenn dem Hund übel wird. Da gibt es auf jeden Fall auch homöopathische Mittel, die ganz gut helfen sollen. Informiert euch da mal, was für euren Hund da das Beste sein kann. Das kann eine gute Unterstützung sein am Ende. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und dein Hund einfach dein Auto kacke findet, ich sag's mal ganz deutlich, dann geht's jetzt darum, das zu ändern. Ich muss die Informationen im Gehirn meines Hundes wieder umstellen auf positiv. Da gibt's verschiedenste Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Der größte Fehler, der gemacht wird, ist einfach zu sagen, komm, Hund rein und wir machen. Ne? Und es werden oft viel zu große Schritte gemacht. Du gehst mit deinem Hund Richtung Auto und beobachtest ihn. Und du wirst irgendwann feststellen, wenn dein Hund dir körpersprachlich zeigt, ab jetzt finde ich's blöd. Und da ist dein Startpunkt fürs Training. Das heißt, ich gehe hier hin, lass den Hund mal Sitz, Platz machen, irgendwas, belohn den mit Futter und geh dann wieder weg. Es liegt ein Riesenpotenzial darin, einfach das Training abzubrechen, das Gehirn zu entspannen, diese Befürchtung, die dein Hund in dem Moment hat, nicht wahr werden zu lassen. Und das wiederhole ich dann 2, 3, 4 Mal, bis ich sehe, mein Hund zeigt keine ängstliche oder unsichere Reaktion mehr an dieser Stelle. Nächster Schritt ist dann vielleicht direkt am Kofferraum und dann arbeite ich mich immer weiter. Kofferraum auf, selber reinsetzen. Ich kann den Hund eine Zeit lang seine Hauptmahlzeiten im Kofferraum oder im Auto generell verfüttern. Das ist auf jeden Fall positiv, würde ich sagen. Ja. Und dann wird immer ein kleiner Schritt nach dem nächsten dazugesetzt. Motor starten, losfahren, kleines Stück. Was auch ein super Tipp ist, dass ich eine positive Erwartungshaltung wecke. Es ist bei manchen Leuten so, die fahren selten Auto und wenn sie fahren, vielleicht zum Tierarzt. Das merkt der Hund sich. Ja. Und deswegen ist es toll, einfach mal sich eine kurze Fahrt vorzunehmen, vielleicht zu einer Hundewiese oder irgendwo, wo ich schön spazieren gehen kann. Und ich fahre da jeden Tag hin, selbst wenn ich dahin laufen könnte, ich fahre da mit dem Auto hin. Nach ein paar Tagen bildet sich eine sehr positive Erwartungshaltung und der Hund fängt an, diese Hundewiese oder diese schöne Spaziergehstrecke mit dem Autofahren zu verbinden. Auch das kann mir am Ende helfen. Bei ganz schlimmen Fällen kann ich zum Beispiel mit einem Schnüffelrasen arbeiten. Das heißt, da geht's über die Nase. Hunde schütten sehr viele positive Hormone aus, was das Thema Schnüffeln angeht. Und das kann ich hier nutzen. Das fange ich natürlich erstmal drinnen an. Kann es dann zum Auto transportieren. Ist auch eine spannende Geschichte. Und so kann ich meinen Hund langsam Stück für Stück wieder an das Auto gewöhnen. Und dann gehen auch ganz schnell längere Strecken.
Wie sieht's denn aus mit dem Einsteigen vielleicht von sehr großen Hunden oder von kranken Hunden, kleinen Welpen? Gibt's da irgendwelche Hilfsmittel oder Ideen, wie man's machen kann am besten?
Ja, erstmal muss man da stark drauf achten. Dieses Hochspringen, gerade im Alter, ist für die Hunde schon eine starke Belastung. Vor allen Dingen aber auch das Rausspringen. Ja. Ja, da sollte ich auch drauf achten. Und wenn mein Hund krank ist oder aus irgendwelchen Gründen eben nicht selber ins Auto einsteigen kann, dann gibt es mittlerweile einiges an Unterstützung. Es gibt solche Rampen. Da finde ich mal den Nachteil, da ist dein ganzer Kofferraum voll unter Umständen. Finde ich nicht so praktisch. Und es gibt Treppen. Die kann man so ganz klein zusammenfalten und dann eben da schön hinstellen. Da muss ich meinen Hund natürlich langsam dran gewöhnen. Da kann man schönes Training machen. Kann man übrigens auch schon im Welpenalter. Wer jetzt sagt, oh Gottes Willen, Treppen geht ja gar nicht bei Welpen, ist Blödsinn. So ein paar Treppen, einfach um den Hund generell daran zu gewöhnen, ist toll. Und gerade, man weiß ja nicht, ne, ist es später mal notwendig, dann macht es Sinn, das schon in dieser Phase aufzubauen. Ja. Treppen, Rampen und ich glaube, viel mehr gibt es da auch nicht, aber das reicht ja auch.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und Carlos als Welp habe ich zum Beispiel einfach immer reingesetzt.
Ja, reinsetzen geht auch, aber da finde ich es immer wichtig. Reinsetzen ist ja so eine Art Zwang. Mhm. Ne? Und es ist psychologisch auf jeden Fall sinnvoll, dass mein Hund selber da reingeht. Ja. Wenn er es nicht kann, als Welpe gebe ich dir völlig recht, dann halte ich den so fest, aber lass ihn von meinem Schoß sozusagen, von meinen Armen runtergehen, also selbstständig ins Auto gehen. Und da liegt vielleicht zufällig schon ein Leckerchen oder ein kleiner Kauartikel oder irgendwas. Kauartikel bei Welpen immer beaufsichtigen, muss man dazu sagen. Aber da ist direkt was Positives und dann kann ich auch nur das Einsteigen mal trainieren. Ich finde immer, manche Trainingseinheiten kosten dich 10 Minuten. Ja, das heißt, ich nehme mir 10 Minuten das Auto vor mit meinem Welpen. Ich trainiere das Einsteigen, ich trainiere das Aussteigen. Das Aussteigen ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Kennst du das? Kofferraum geht auf, du bist irgendwo an der Hundewiese angekommen, Kofferraum geht auf, Hund
springt
ist weg.
Raus, Pum, ja.
So, und was kann da passieren? Da kommt ein Auto, da ist ein anderer Hund, da kommt ein Fahrradfahrer. Also ganz, ganz wichtig, den Hunden möglichst von Anfang an beizubringen, nur dass der Kofferraum aufgeht, es sei denn, der Hund ist dann nochmal extra in der Box gesichert, nur dass der Kofferraum aufgeht, bedeutet auf gar keinen Fall, dass der Hund sofort raus darf. Da muss er aufs Auflösen warten. So kann ich die Situation kontrollieren und dann kann deinem Hund in dem Moment auch nichts passieren.
Vor allem bei kleinen und kranken Hunden ist das nicht zu unterschätzen mit dem Springen. Ne? Da kann so schnell was an den Gelenken oder an der Bandscheibe sogar, also bei französischen Bulldoggen auf jeden Fall, passieren. Da muss man echt aufpassen, dass man das trainiert, erst mit Auflösen oder wenn die Treppe draußen ist, dass er dann da gemütlich rauslaufen kann. Weil sonst hat man da vielleicht langfristig irgendwelche Probleme mit Gelenken und so.
Ja, ganz genau. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Problem, was auch gerade beim Autofahren sehr schnell entsteht. Du bist unterwegs, ne, fährst irgendwo hin, in die Hundeschule zum Beispiel, und nach 3 Fahrten zur Hundeschule versteht der Hund, das merken die, über Bodenwellen, über Ampeln, über bestimmte Dinge, verstehen die, ah, wir fahren zur Hundeschule. Ja. Und was passiert? Die werden aufgeregt. Vorfreude macht sich breit. Und wie kann sich das äußern? Hast du eine Idee?
Carlos jammert immer. Er merkt auch, wenn wir hier den Weg runterfahren, weiß er schon, was los ist. Oder wenn ich über die Huckel bei mir zu Hause fahre, weiß er auch genau, was los ist. Wird total unruhig, fängt an, so ein bisschen zu jammern und zu quietschen. Und steht auch manchmal auf und will am Fenster halt gucken, so, ne?
Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
Bisher zum Glück noch nicht. Aber ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss.
Ich hatte schon 2. Ja? Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Mit einer Wirkdauer von bis zu 8 Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de.
Das geht oft noch weiter. Da entsteht eine Verkettung. Ja, das heißt, mein Hund jault, freut sich, bellt vielleicht auch sogar. Ne? Und wir sagen, ja, nee, super, ist doch schön, dass er sich freut. Kofferraum auf, wir gehen zur Hundeschule, der hat Spaß. Der bestätigt sich in dem Moment für dieses doch sehr, sehr nervige Verhalten. Ja. Und dann haben wir ein erstes Glied in so einer negativen Kette. Und das geht immer weiter, bis die Hunde wirklich richtig Stress haben. Und dieser Stress, der im Auto entsteht, verbindet sich dann auch noch weiter. Das heißt, der Stress ist nicht sofort weg. Ja? Deswegen hier mein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr dieses Problem habt, macht den Kofferraum auf, setzt euch mit in den Kofferraum zu eurem Hund und wartet. Ihr könnt ihn vielleicht so ein bisschen massieren, runterstreicheln, wartet definitiv, bis er wieder in die Entspannung kommt. Erst dann wird ausgestiegen. Damit könnt ihr verhindern, dass so eine Kette weitergeht, weil das, ich kenne einige Leute, die einfach nicht sagen, auch schön, dass er sich freut, sondern die werden wahnsinnig, weil dieses Jaulen, Fiepen und Bellen geht immer früher los. Mhm. Ne? Und irgendwann ist es so, das heißt, die steigen nur ins Auto ein und rasten schon völlig aus. Und wir wollen keinen Stress für unseren Hund. Aber wir wollen auch keinen Stress für uns. Ja. Und deswegen, wenn ihr das beherzigt in dem Moment, habt ihr einen ruhigeren Spaziergang oder einen besseren Aufenthalt in der Hundeschule, ne, und Ruhe im Auto. Und damit kommen wir auch heute wieder zu unserem Gast. Ich darf den Thomas begrüßen. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Grüß dich, André. Hallo.
Man muss unseren Zuhörern sagen, wir kennen uns ja schon, und zwar von einem Dreh für unsere kommende Welpentrainerstaffel. Also das Endprodukt hat noch niemand gesehen. Da haben wir euch zusammen mit unserer Welpenklasse besucht und hatten einen tollen und auch wirklich sehr, sehr lehrreichen Tag um das Thema Autofahren mit Hund. Und wenn ihr zu Hause wissen wollt, was wir genau beim ADAC Fahrsicherheitszentrum in Grevenbroich gemacht haben, schaltet auf jeden Fall bei der nächsten Welpentrainerstaffel wieder ein. Lohnt sich. Wir haben da schon einiges gelernt und das wollen wir eben auch heute hier in unserer Podcast-Folge unseren Zuhörern weitergeben. Es ist ja für ganz viele ein Thema Auto und Hund. Und Thomas, was sind denn deiner Erfahrung nach die Klassiker, wenn es um den Transport von Hunden im Auto geht?
Ja, der Klassiker ist eigentlich häufig zu beobachten oder kriege ich auch mit so in den Zwiegesprächen, sei es hier bei unseren Trainingsteilnehmern oder auch in meinem privaten Umfeld. Ich selber bin ja auch Hundebesitzer und da sieht man schon mal das ein oder andere. Und das Auffälligste ist eigentlich, ja, dass den allermeisten gar nicht klar ist, dass Sicherung der Hunde im Auto eine ganz, ganz immense Wichtigkeit hat. Dass das überlebenswichtig ist für den Hund im Falle eines Unfalls, aber dass es eben auch wichtig ist für einfach ein sicheres Autofahren. Wir müssen ja nicht immer den Super-GAU uns ausmalen, ne? Das kommt zum Unfall, sondern der Hund erschreckt sich einfach wegen Außengeräusche oder und hüpft jetzt plötzlich mal durchs Auto. Und da kann natürlich schon etliches bei rumkommen, was eigentlich keiner will. Ne?
Ist auch meine Erfahrung, muss man sagen, dass ich da, glaube ich, nicht so viele Hundebesitzer klare Gedanken drum machen. Was natürlich auch interessant ist, die eine Sache ist, wie geht man selber damit um? Die andere Sache ist, was sagt denn das deutsche Recht dazu? Also gibt es da Regelungen, wie man einen Hund im Auto transportieren muss?
Ja, das ist ja zwar nicht en Detail beschrieben, was muss ich da für Sicherungsmaßnahmen ergreifen, aber dass ich es sichern muss, das ist ganz klar in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber der Hund fällt, wenn man es jetzt vom Gesetz her betrachtet, unter das Thema Ladung. Und Ladungssicherung ist in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Da gibt es Paragraph 22 ist das. Da steht ziemlich genau drin, dass ich grundsätzlich erstmal jede Ladung zu sichern habe. Auch im Falle eines Fahrmanövers, einer Vollbremsung, eines Ausweichmanövers. All diese Manöver muss ich fahren können, ohne dass die Ladung verrutscht oder irgendeine gefährliche Situation heraufbeschwört.
Das heißt, der Hund darf nicht verrutschen? Das finde ich schon mal sehr gut. Genau. Der Hund gilt ja auch vor Gesetz als Sache, hier in Deutschland zumindest, was ich ja überhaupt nicht gut finde, aber ist ja so.
Genau,
jetzt gibt es ja diverse Möglichkeiten, wie ich meinen Hund im Auto transportieren kann. Ich kann ihn im Kofferraum einfach transportieren, ich kann im Kofferraum eine Box haben. Mittlerweile gibt es noch einige andere Möglichkeiten, wie so spezielle Geschirre oder so Anschnallsysteme, Rücksitzbarrieren, Autoschutzdecken, Trenngitter, Transportbox, Transportrolle, einiges gibt es da. Was würdest du denn als Profi empfehlen?
Also wenn wir wirklich sofort zum Optimum und zum Bestmöglichen kommen wollen, dann ist es schlicht und ergreifend eine Transportbox aus Aluminium oder Stahl im Kofferraum. Entweder die Box ist so groß, dass es den Kofferraum sowieso ausfüllt, dann ist gut, dann habe ich einen sogenannten Formschluss. Das heißt, diese Box mit oder ohne Hund kann jetzt nicht mehr verrutschen, weil sie rechts, links oder vorne an der Rückbank wirklich anliegt, also formschlüssig im Kofferraum steht. Ne? Mhm. Wenn ich da jetzt den Hund reinpacke, dann habe ich einen zumindest bestmöglichen Schutz gewährleistet. Warum? Erstmal kann jetzt jede Anprallkraft von außen eine Menge abgefangen werden durch die Box selber. Das kann nicht sofort der Hund in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Hund ist örtlich positioniert, der kann nicht nach vorne hopsen und mal Hallo sagen und irgendwelche Insassen gefährden.
Oder Gas geben, im schlimmsten Fall.
Oder Gas geben oder plötzlich auf dem Schoß sitzen oder sonstiges. Ne? Jetzt ist natürlich noch wichtig, dass die Box, weil das auch viele so ein bisschen vermenschlichen und falsch sehen, die meinen immer, ja, der Hund braucht Platz. Und dann kaufen die eine riesengroße Box und wollen einen Chihuahua da reinpacken.
Ja.
Das ist so vom ersten Gedanken, naja, dann kann er sich ein bisschen bewegen und dann hat das doch gut. Und das ist, erstmal will der Hund das gar nicht in allererster Linie, aber da kennst du dich noch besser aus. Nur, der Hund soll ja jetzt auch nicht in der Box hin und her schleudern. Dann kann ich die Box auch gleich ganz weglassen. Dann kann er mir durch den Kofferraum ja auch fliegen. Also er soll sich drehen können, er soll sich bewegen können. Aber es ist schon sinnvoll, wenn die Box nicht zu groß ist. Wenn die Box jetzt nicht den ganzen Kofferraum ausfüllt, dann muss ich diese Box noch zusätzlich sichern. Das ist aber gar nicht so kompliziert. Dann nehme ich zwei Spanngurte und die modernen Autos haben sowieso Verzurösen in einer wirklich hohen Qualität und Kraftaufnahme. Und da kann ich die verzurren, die Box, und dann ist die einmal für immer ja drin. Ich packe ja nicht jedes Mal die Stahlbox raus, weil ich den Hund jetzt raushole. Ne? Die Box bleibt ja eigentlich für immer da drin, sag ich mal.
Finde ich wichtig, ne? Das ist nicht einfach nur die Stoffbox ins Auto und dann habe ich die sicherste Variante, sondern du hast es ja schon gesagt, die Box sollte auch so ein paar Eigenschaften haben, sollte aus Stahl oder Aluminium sein, dass sie auch wirklich sicher ist und auch das Fixieren der Box, ich glaube, dass das auch viele nicht machen, aber du sagst es ja gerade, ein Riesenaufwand ist das gar nicht und das ist vielleicht auch nochmal ein Riesentipp für einige unserer Zuhörer heute, deswegen super. Wie werden die meisten Hunde deiner Erfahrung nach im Auto mitgenommen und warum? Also gibt es so eine Tendenz, wo du sagen würdest, die meisten machen, zum Beispiel aus Bequemlichkeitsgründen. Wie ist da so deine Erfahrung?
Ja, diese Bequemlichkeitsgründe spielen eine große Rolle oder auch eben Unwissenheit ums Risiko herum. Ne? Also was ich tatsächlich am häufigsten beobachte, ist, dass die Leute ein Trenngitter nach vorne installiert haben, manchmal auch nur das serienmäßige Netz von der Rückbank dann hochgezogen haben. Dann haben die, naja, besser wie nix, wenigstens eine räumliche Trennung zum Innenraum, zum Fahrgastraum. Ne? Und dann springt der Hund eben hinten auf die Ladefläche, in den Kofferraum. Gut, kann jetzt nicht nach vorne springen, aber gesichert ist das natürlich nicht. Aber das ist nach meiner Beobachtung eine ganz, ganz verbreitete Idee. Die hat mit Unfallschutz und wirklichem Schutz für den Hund recht wenig zu tun, weil der Freiflug in diesem großen Kofferraum, wo er nicht zusätzlich gesichert ist, der ist schon immens.
Mhm. Jetzt haben wir heute schon darüber gesprochen, wie der Flo seinen Hund Carlos im Auto mitführt. Flo, möchtest du dich gerade mal outen oder erklären?
Ja, ich erkläre es. Ja? Also der ist bei mir auf dem Beifahrersitz, in so einem Hundeautositz, den ich auch am Sitz festmachen kann, ganz normal. Und dann hat er noch einen Anschnaller, den er am Halsband befestigt bekommt. Wahrscheinlich nicht optimal, aber ja, das habe ich so ganz am Anfang mal geholt.
So, Thomas, jetzt hau mal richtig raus. Jetzt sagt Flo mal, ob das in Ordnung ist oder ob er da noch was optimieren kann.
Also wenn ich höre, dass ein Hund am Halsband gesichert ist,
ich wusste es.
Ja, ne? Passt dir gut an.
Ja. Dann ist es fast egal, wie schwer der Hund ist. Darf ich das kurz fragen? Wahrscheinlich ist es ein kleiner Hund, oder?
Ja, französische Bulldogge, 13 Kilo, 14.
13 Kilo, mhm. So, mal gesetzt den Fall, wir würden mit 30 km/h ein Unfallszenario erfinden. Also dieser 13 Kilo Hund am Halsband befestigt, fährt mit 30 km/h und prallt auf. Dann sagt die Physik ganz simpel, okay, 30 km/h, das ist die Beschleunigung, die wir haben, mal, also wir multiplizieren das jetzt mit den 13 Kilo, dann haben wir ungefähr, kommt auf den Unfallgegner an, Knautschzone, bla bla. Aber dann haben wir ungefähr die Kraft, die für einen kurzen Moment an diesem Halsband angreift. Schon mitgerechnet, Flo.
Ja.
Hm?
Zu viel, 390.
Was würde dieses Halsband tun? Was würde der Hund tun? Und somit ist eigentlich ganz schnell erklärt, wir müssen uns wirklich ernsthaft Gedanken machen, wie kann ich einen Vierbeiner vernünftig sichern? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Am Halsband, das würde ich sofort ändern. Ich würde wenigstens ein Brustgeschirr nutzen.
Aha.
Wenn das hochwertig ist, wenn die Karabinerhaken hochwertig sind, dann habe ich, naja, schon eine Menge mehr getan. Aber auch das ist nicht das Optimum, weil da haben wir ja gerade über die Stahlbox im Kofferraum gesprochen. Das wäre, wenn man die Schutzmaßnahme anschaut und wirklich die Sicherheit betrachtet, immer noch die beste Idee. Und selbst die ist ja nicht perfekt, weil auch da gibt es ja immer noch kleine Schwächen, aber das kriegen wir nicht gänzlich ausgemerzt. Ne?
Und nun geht es mal wieder um eure Fragen, die ihr uns per Social Media gestellt habt. Das sind einige und auch zum Thema Auto haben wir welche rausgesucht. Und die werden wir jetzt mal beantworten. Flo, wie lautet die erste Frage?
Die erste Frage kommt von Jan. Unser Mischling hat total Angst davor, ins Auto einzusteigen. Wir würden ihm gerne die Angst nehmen, wissen aber nicht so wirklich, was wir tun können.
Ein bisschen bin ich da eben schon drauf eingegangen und Mischling muss nicht unbedingt aus dem Ausland kommen, aber ich erlebe das oft bei Auslandstierschutzhunden, die ja häufig mit einem Transporter in der Box transportiert werden, je nach Deutschland kommen und teilweise bis zu 24 Stunden im Auto sitzen und dann dementsprechend da danach keine Lust mehr drauf haben und Angst haben. Kann man ja dann auch verstehen. Ja. Hier geht's eben darum, in mega kleinen Schritten zu arbeiten und immer wieder vom Auto wegzugehen. Ganz wichtig ist, beobachtet euren Hund. Euer Hund teilt euch mit, ob er überfordert ist, ob er Angst hat oder ob es gerade geht. Und dann arbeite ich das Ganze ab. Ja, und wenn ich merke, hey, der kommt gerade klar, nimmt Futter, macht Sitz, macht Platz zum Beispiel, kann ich machen, dann gehe ich wieder weg. Und dieses Weggehen bringt dem Hund Erfolg. Und dann kann ich mich Stück für Stück dem eigentlichen Autofahren eben nähern. Aber der Fehler, der ganz, ganz häufig gemacht wird, ist eben, dass man viel zu große Schritte macht, den Hund überfordert und sich dann wundert, warum es nicht besser wird.
Dann kommen wir zur zweiten Frage. Fatima schreibt, wir haben seit ein paar Wochen einen Welpen und wollen ihn gerne schon früh ans Autofahren gewöhnen. Wie üben wir das am besten mit ihm, damit er einen möglichst positiven Start beim Autofahren hat?
Möglichst früh ist hier schon gelaufen, weil wenn die Fatima ihren Welpen schon seit mehreren Wochen hat, ist es schon lang. Ich sage immer, die Ankommensphase, da sollte man sich das sparen, das sind ein paar Tage, aber danach kann man gerade mit diesem Thema auch schon loslegen. Gewöhnung beim Welpen ist erstmal wichtig, dass ich den nicht alleine lasse. Ich kann jetzt, ohne dass ich Auto fahre, meinen Hund zum Beispiel hinten im Kofferraum in die Box packen, wenn ich das dann genauso mache, und ihn erstmal ohne zu fahren daran gewöhnen. Ne? Eine Kaustange da rein, mich selber in den Kofferraum reinsetzen, ein bisschen warten, erster positiver Eindruck vom Auto ist schon mal ganz wichtig und dann kann ich es eben langsam steigern. Wenn das gut funktioniert, kann ich zum Beispiel eine Hauptmahlzeit am Tag, da Welpen füttert man ja 3 bis 4 Mal, im Auto geben. Das heißt, ich stelle den Napf in die Box, lass den fressen, mach den Kofferraum zu, beobachte durch die Scheibe meinen Welpen, wie er sich verhält. Klappt das gut, setze ich mich während der Frist ins Auto, mach die Türe zu, wenn auch das gut funktioniert, mache ich den Motor an und dann kann ich auch schon mal anfangen, ein paar Meter zu fahren. Ich arbeite all diese Schlüsselreize ab und schaue eben, ob mein Hund da entspannt bleibt. Und was bei den ersten Fahrten mit einem Welpen ganz wichtig ist, mach das nicht alleine. Das Problem beim Auto fahren ist ja, ich kann nicht eingreifen. Ich muss mich ja hier auf den Verkehr konzentrieren und deswegen macht es total Sinn, dass vielleicht auf der Rückbank ein Familienmitglied, ein Freund oder was, wer auch immer sitzt und den Hund beobachten kann und im Zweifel auch eingreifen kann und auch eben genau sagen kann, was passiert hier gerade. Dann gehst du ganz auf Nummer sicher und dann gehe ich auch fest davon aus, dass dein Hund zukünftig keine Probleme mit dem Autofahren haben wird.
Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Frage von der Larissa. Sie schreibt, wir nehmen unseren Goldie bisher im Kofferraum unseres Autos mit und haben ein Trenngitter installiert. Aber jetzt wollen wir lieber eine Transportbox anschaffen. Worauf müssen wir dabei achten? Welche ist am sichersten?
Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 Euro im Monat abschließen und somit bis zu 93% sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24 Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. Das hilft euch richtig gut bei der Einschätzung. Und natürlich ist der Vergleich und Abschluss von Versicherungen aufgrund der Widerrufsmöglichkeit für euch komplett risikofrei. Den Vergleich findet ihr auf www.check24.de/tierkrankenversicherung/podcast. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Ja, Thomas, da kannst du wahrscheinlich auch einiges zu sagen.
Ja, in der Grundsätzlichkeit, die sicherste Transportbox ist auch eine stabile Box. Stabile Metallboxen gibt's nicht für 19,40 Euro ja, irgendwo so. Auf dem Flohmarkt. Also eine Stahlbox kostet durchaus ein bisschen Geld, hat aber dann eben auch die Zuverlässigkeit, dass da eine Stabilität dahinter steht, die tatsächlich auch im Falle eines Unfalls unter Umständen Leben retten kann für den Hund. Darauf zu achten ist sicherlich auch, dass wir hier die optimale Größe finden. Nicht zu groß. Häufig ist es tatsächlich so, der Fehlgedanke, der Hund braucht Auslauf im Kofferraum. Das ist natürlich Quatsch.
Aber jetzt hier beim Golden Retriever zum Beispiel, ich weiß nicht, was die für ein Auto fahren, ne? Aber da kann man ja schon durchaus dazu übergehen, den kompletten Kofferraum mit der Box zu füllen.
Absolut. Ja. Genau, dann habe ich ja, wenn das die richtige Größe für den Hund ist, dann habe ich ja auch noch den Vorteil zusätzlich, dass die Box im Kofferraum schon formschlüssig sauber da reinpasst, sage ich mal. Und dann ist es ein einfaches, dass die Box da hinten sicher drin steht und dann haben wir erstmal alles richtig gemacht, ne?
Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns jederzeit eure Fragen. Dankeschön.
Wir haben ja eingangs schon drüber gesprochen, dass es da auch eben rechtliche Voraussetzungen gibt für den Transport eines Hundes im Auto. Jetzt natürlich die Frage, ich halte mich nicht dran. Jetzt wird der Flo zum Beispiel angehalten. Oder jemand, der den Hund jetzt gar nicht im Auto sichert. Der Flo sichert ja seinen Hund ja. Was gibt's denn da für Strafen?
Da sind tatsächlich Bußgelder vorgesehen. Die sind auch gar nicht mehr so aus der Portokasse. Also mittlerweile ist das tatsächlich so, dass ungesicherte Tiere im Auto mit einem Bußgeld so zwischen 35 und 75 Euro geahndet werden. Wenn wir aufgrund der Nichtsicherung hier eine Verkehrsgefährdung haben, also der Hund ist nach vorne gehopst, hat den Fahrer abgelenkt, der ist in den Gegenverkehr, es ist alles irgendwie noch gut gegangen, aber es lag schon eine Verkehrsgefährdung vor. Dann gibt es sogar einen Punkt in Flensburg.
Und findest du diese Strafen angemessen oder sagst du, das könnte ruhig noch ein bisschen höher sein oder eben niedriger?
Ach, das ist immer so ein Glaubensding, ne? Also mir wäre es ja ganz recht, wenn diese Bußgelder, egal wie hoch sie sind, dazu führen, dass da Einsicht beim Hundebesitzer irgendwann sich entwickelt. Und man wirklich vernünftig sichert, auch die Investition tätigt, die wirklich Sinn macht. Weil auch so eine Hunderolle oder ähnliche Körbchenvarianten, die eigentlich ja wenig bringen, kosten ja mittlerweile auch viereckig Geld. Das besser investiert, da wär mir schon ganz wohl damit, ne?
Ich sag's ja auch, es geht um Aufklärung. Ich weiß gar nicht, wie jetzt ein Neuhundebesitzer genau an diese Informationen kommt. Also ich kann mir vorstellen, der wird irgendwann angehalten, die Polizei sagt hier 25 Euro und der wusste das gar nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in meiner Führerscheinprüfung zum Beispiel damals irgendwas darüber gelernt habe, dafür aber über sämtliche Anhängerlastgeschichten und Sachen, die du wahrscheinlich nie wieder brauchst. Wo bekomme ich als Hundebesitzer diese Informationen her? Natürlich in diesem Podcast, was ja zum gut Beispiel, ist, genau. Aber wo bekomme ich diese Informationen?
Na, du hast recht, das ist natürlich so ein Spartenthema, was nicht allgegenwärtig irgendwo publiziert wird, das ist völlig richtig. Was man aber auf jeden Fall tun kann, ist immer im Bereich der ADAC-Medien zu recherchieren. Nicht wissen schützt vor Strafe nicht.
Ja, das ist richtig, ja. Dann bist du in der Hohlschuld.
Ja, genau. Ein Stück weit ist ja vielleicht auch der Erfahrungsaustausch in der Hundeschule oder ähnliches dann sinnvoll. Aber es bleibt sowieso ein unterentwickeltes Thema. Man liest davon selten in den Medien und Das resultiert natürlich dann eben auch, dass wir so viele Fälle von Sorglosigkeit haben. Und na klar, wenn die Leute Tag aus, Tag ein ungesichert mit ihrem Wauer unterwegs sind, es nichts passiert, da spricht so die Psychologie von der erlernten Sorglosigkeit, naja, es wird schon immer gut gehen, ne?
Es hat noch immer gut gegangen, genau. Ja. Und das kann im Zweifel aber fatal enden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich finde, es sollte mal irgendwie was geben, wo sichergestellt ist, dass jeder Hundebesitzer das auch genau weiß und da aufgeklärt wird. Einen kleinen Teil leisten wir heute dazu. Vielen Dank für die Infos schon mal bis hierhin. Wir haben ja heute jetzt schon ganz deutlich gelernt, dass der sicherste Transport für einen Hund im Auto eine stabile und gute Hundebox ist. Aber auch andere Anschnallsysteme können sinnvoll sein, wenn sie denn eine gute Qualität haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, worauf sollte man beim Kauf achten? Gibt es da zum Beispiel Siegel oder Tests oder irgendwo so ein TÜV-Siegel, wo man dann sicher sein kann, ey, ich habe jetzt hier gerade wirklich was Sicheres?
Also tatsächlich ist es ein ziemlich, offenes Feld. Eine wirklich gesetzliche Prüfvorschrift für Sicherheitssysteme für Tiere existiert gar nicht. Was sicherlich existiert, sind Crashtests, die beim ADAC.de durchgeführt wurden, die auf ADAC.de zu sehen sind. Da kann man sich orientieren, das muss ja auch immer ein bisschen zu Hund und Auto passen. Ansonsten gibt es eine DIN-Prüfung, eine DIN 75410-2. Also das ist mal so eine Grundsatzanforderung, nachdem da geprüft wurde. Aber das ist auch dann schon wirklich alles. Also dass ich irgendwo in den Laden gehe und sage, ach guck mal da, grünes Siegel, das ist top. So verbraucherfreundlich ist es auf dem Sektor leider noch nicht.
Wundert mich, weil ja sonst in Deutschland alles von vorne bis hinten geregelt ist. Ja, also das heißt, da ist es nicht ganz so leicht. Aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen auch im Netz informiert oder auf eurer Seite, kann man da sicherlich ein paar gute Informationen kriegen. Wie überall auf dem Hundemarkt gibt's ja auch bei so Transportboxen oder Anschnallsystemen eine riesige Auswahl, die am Ende auch überfordert, ganz klar, von ganz wenig Geld bis ganz viel Geld. Wie erkenne ich denn unseriöse bzw. ungeeignete Angebote?
Also tatsächlich ist es so, dass in Augenschein nehmen, vielleicht auch mal anfassen im Laden ein guter Tipp. Wenn ich schon bei der Haptik feststelle, das ist alles wackelig, wabbelig, das knirscht, das nervt übrigens auch auf Dauer beim Autofahren, aber wir wollen ja Stabilität, wir wollen ja Sicherheit generieren, dann muss ich eben auch wertiges, stabiles Material in den Händen halten. Das ist, glaube ich, so der vernünftigste Tipp, dass man es mal anfasst, dass man sich selber mal überlegt, was hält denn das Zeug aus. Und dann wird man auch sehr schnell feststellen, das ist teuer zum Teil. Ne? Das sind unter Umständen 1, 2, 3, 400 Euro, die für eine hochwertige Box bezahlt werden müssen. Aber auf Dauer bin ich damit immer noch am sichersten unterwegs.
Wenn man bedenkt, was man sonst so für seinen Hund ausgibt, und das ist ja wirklich eine einmalige Anschaffung in der Regel, dann glaube ich schon, dass man es machen kann. Ich werde es auf jeden Fall tun, Flo, du auch.
Ja, versprochen.
Genau, und dann schauen wir mal, was wir hinterher da bezahlen müssen. Und wir werden das bei Instagram einfach mal alles mitnehmen, wie wir uns informieren und was am Ende dabei rauskommt. Hast du eine Theorie, wieso viele ihre Hunde nicht ausreichend im Auto sichern? Wird die Gefahr unterschätzt? Bräuchte man vielleicht da auch mehr Aufklärungsarbeit?
Ja, ich glaube schon. Die Gefahr wird total unterschätzt. Es ist noch nie was passiert. Also, mein Gott, ne, man kann auch alles übertreiben. Aber die Gefahr wird total unterschätzt, weil eben schon eine Vollbremsung dazu führen kann, dass der Hund nie wieder ins Auto möchte. Ich mache mir das Leben unnötig schwer. Von den wirklichen Schreckensszenarien, Unfall, verletzter Hund, traumatisierter Hund, solche Dinge wollen wir vielleicht gar nicht als allererstes sprechen. Die Gefahr wird total unterschätzt und das ist sehr schade, weil es manchmal dramatische Folgen hat.
Jetzt ist es ja auch so, dass gerade wenn man in den Urlaub ins Ausland fährt, es vielleicht da auch andere Transportvorschriften für Hunde gibt.
Ich kenne das zum Beispiel jetzt bei einem anderen Thema, Thema Maulkorb. In Österreich, Italien brauchst du, wenn du öffentliche Verkehrsmittel benutzt oder auch an anderen Stellen, einen Maulkorb. Der Hund muss den Maulkorb mitführen. Gibt's beim Transport für Hunde da Ähnliches?
Also meines Wissens nach ist es nirgends strenger als in Deutschland. Aber
wie immer, ja.
Ich würde unbedingt empfehlen, da auf der adac.de-Seite, da gibt's viele Reiseinformationen, auch Reisen mit Hund, Bestimmungen im Ausland, gesetzliche Vorgaben, sich da individuell schlau zu machen. Weil es gibt natürlich viele europäische Vereinheitlichungen, aber es gibt auch immer noch so die ganz individuelle Regelung vor Ort und da mache ich es mir leichter, wenn ich da im Vorfeld mich schlau gemacht habe. Auf adac.de bin ich sicher, wird man alles Nötige finden, nachlesen können.
Und damit kommen wir wieder zu unserer Rubrik Die häufigsten Fehler heute zum Thema Hund im Auto. Und ich bin froh, Thomas, dass du uns hier heute unterstützt. Und ich fange mal mit dem ersten großen Fehler an. Nicht gesichert, weil die Strecke so kurz ist. Man kennt das, ne? Mal eben zur Hundewiese oder zum Einkaufen oder genau, was auch immer. Genau, da brauche ich den ja nicht sichern. Was sagst du dazu?
Ja, da guckt man in die Statistik und siehe da, wo passieren die häufigsten Unfälle? Das ist die Kurzstrecke. Das ist nämlich gar nicht die Urlaubsreise nach Dänemark an den Strand, sondern das ist die Alltagskurzstrecke. Die ist tatsächlich, was Unfallstatistik angeht, am häufigsten dabei. Von daher ist das nicht sonderlich schlau und mit Sicherheit hat es gar nichts zu tun.
Und hier bin ich jetzt wieder bei der guten Transportbox im Kofferraum. Und zwar aus einem anderen Grund. Und zwar aus Bequemlichkeitsgründen. Ich habe es ja gerne bequem. Und wenn ich jetzt für 2 Minuten Fahrt meinen Hund irgendwie da anschnallen muss, sichern muss, vielleicht noch ein Geschirr anziehen muss, da ist ja wesentlich einfacher, dass mein Hund einfach hinten in die Box reinkommt und fertig. Und das ist ja überhaupt gar kein Aufwand in dem Moment. Also das Argument, kurze Strecke, absoluter Blödsinn. Und da, gerade da, so wie du es sagst, sollte man seinen Hund sichern. Wir kommen zum nächsten Fehler. Und da habe ich auch gleich eine Geschichte zu. Mein Hund ist so klein, der kann auf meinem Schoß mitfahren. Meine Nachbarn früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, Chihuahua, ja, und der saß regelmäßig beim Fahrer auf dem Schoß und teilweise auch mit den Pfoten mit auf dem Lenkrad. Sah total witzig aus, aber so witzig ist das gar nicht, oder?
Nee, ist überhaupt nicht witzig. Ungesichert bedeutet ja, beim geringsten Aufprall, selbst bei einer Vollbremsung, würde der Hund es ja nicht schaffen, an seinem Platz zu bleiben. Er fliegt mit Fahrgeschwindigkeit nach vorne, beispielsweise beim Aufprall. Fahrzeug prallt auf, der Hund ist noch nicht aufgeprallt. Der fliegt erstmal noch 30, 40, 50 Stundenkilometer schnell nach vorne und schlägt jetzt irgendwo ein. Wie soll er das überleben? Ob klein oder groß, völlig wurscht, der Hund ist tot.
Und wir kommen zu unserem nächsten Flop und das sind zum Beispiel Pausen bei einer längeren Fahrt. Der Flo hat es eben schon erwähnt, seine Fahrt nach Berlin, der Hund war total entspannt und hat geschlafen, der Carlos. Aber jetzt kann es ja mal passieren, gerade wenn ich in den Urlaub fahre, dass man auch mal eine Pause einplant, der Hund muss vielleicht mal pinkeln und es gibt eine Trinkpause. Und dann stehe ich irgendwo auf einer Raststätte an der Autobahn. Da ist es ja definitiv gefährlich und gerade da ist es ja wichtig, wie ich meinen Hund jetzt in dieser Situation aus dem Auto raushole.
Genau, da komme ich zu meinem Lieblingsthema, Transportbox.
Ich sehe schon, wir
bleiben immer, da drauf.
Wir enden immer viel. Aber es ist ja gut. Ja,
warum? Ich kann den Kofferraum öffnen, der Hund ist aber nach wie vor gesichert in der Transportbox drin. Er kann also nicht, warum auch immer, Kofferraumdeckel, Kofferraumklappe auf und schon kommt mir der Hund entgegen. Das kann ja nicht passieren. Das Zweite ist, und das ist wirklich ein sicherer Tipp, ich kann den Hund erst anleihen, wenn er noch in der Box ist, dann kann ich die Tür öffnen und habe sofort ein Stück Leine in der Hand. Das ist gerade auf einer Autobahnraststätte, wo ja ich höchstwahrscheinlich gar nicht alleine bin und alleine meinen Hund ausführe. Das sieht man ja häufig, dass da mehrere mal kurz Gassi gehen. Vielleicht auch so ein Sicherheitsaspekt, dass der Hund mir eben nicht stiften gehen kann und plötzlich auf der Autobahn rumrennt. Wer viel im Auto unterwegs ist, Verkehrsnachrichten hört, der hört tatsächlich jeden Tag Hunde auf der Autobahn. Wie kommen die denn daher? Das
sind richtig.
Ne, das sind ja jetzt nicht die, die alle direkt neben der Autobahn wohnen und täglich da mal rüberflitzen, sondern viele kommen da von den Rastplätzen, die kurz ausgebüxt sind. Ja.
Ja. Wir kommen zu unserem nächsten Flop, der jetzt gar nicht so sehr was mit Verkehrssicherheit zu tun hat. Es geht um das Thema, was man ja auch oft im Auto macht, zu laute Musik. Ich habe meinen Hund hinten im Kofferraum. Ich selber höre auch gerne laut Musik im Auto, allerdings nicht, wenn der Kuba mit im Auto ist. Warum nicht? Hunde haben ein sehr sensibles Gehör und hören das nochmal viel lauter als wir selber. Und wir haben ja dann quasi echt so mit dem Auto so einen schalldichten Raum, würde ich fast sagen. Und das ist eine extreme Belastung, sehr unangenehm. Und auch das kann der Hund unangenehm mit dem Auto verbinden. Das heißt, ganz klare Regel, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, der Hund mit dabei ist, Radio leise. Und noch ein Punkt, den ich auch ganz wichtig finde und man liest jedes Jahr darüber. Und zwar ist es der große Fehler, den Hund alleine im Auto lassen. Und zwar dann, wenn es zum Beispiel sehr warm ist im Sommer, und gerade da kennt man das, wie oft passiert das bitte, wie oft liest man das auch? Ja. Ich bin mal eben ganz kurz einkaufen, ja, und es gibt ja da auch ganz klare Statistiken zu. Ich weiß nicht, ob du da auch was zu sagen kannst, Thomas, aber dass sich das Auto eben sehr schnell aufheizt und wir sehr schnell auch eine Todesgefahr für den Hund haben.
Ja, das Aufheizen vom Innenraum, das ist wirklich unfassbar schnell passiert. Das liegt natürlich auch an den Materialien, die da für gewöhnlich verbaut sind, und gar nicht selten sind das sehr dunkle Materialien, dunkle Armaturenbretter etc. Und das kann man eigentlich nicht häufig genug erwähnen, dass da wirklich eine Frischluftzufuhr nötig ist, aber der Hund auch nicht längere Zeit da bei praller Hitze im Auto bleiben darf. Das ist ja brandgefährlich fürs Tier, absolut. Ja.
Absolutes No-Go. Aber was man auch sagen muss, Unterkühlung im Winter kann durchaus auch eine Rolle spielen. Wenn man jetzt sagt, ach guck mal, ist doch kalt, da kann keine Überhitzung stattfinden und ich bin jetzt mal 2,5 Stunden oder 3 Stunden irgendwo essen und lass den Hund mal im Kofferraum, weil da keine Hunde erlaubt sind. Auch das kann unter Umständen, je nach Hund und je nach Situation, unangenehm führen. Vielleicht nicht direkt zum Tod, aber unangenehm ist es auf jeden Fall. Achtet bitte auch darauf. Lieber Thomas, der ADAC macht ja viele Tests, das ist ja bekannt. Ihr habt doch bestimmt auch schon mal irgendwie mit einem Hundedummy oder was ähnlichem einen Test gemacht. Wie läuft das ab?
Tatsächlich gibt es einen relativ aktuellen Test, und Ergebnisse und Beschreibungen findet man auch im Netz auf der ADAC.de-Seite. Und da hat man beispielsweise Vollbremsung aus 100 km/h oder auch recht harte Fahrmanöver, Ausweichmanöver mit 100 km/h gefahren und hatte unterschiedlich gesicherte Hundedummies an Bord und hat sich dann genauestens angeschaut, wie ist denn da eigentlich das Verhalten, wie ist die Bewegung der Dummies, wo landen die und was ist da eigentlich zu erwarten, ja.
Ja, dann lass uns doch mal in Gedanken durchgehen, was jeweils bei den, sag mal, gängigsten Transportmöglichkeiten passiert. Wenn ich mit dem Auto einen Unfall habe oder plötzlich eine Vollbremsung machen muss, sagen wir mal bei 30 und bei 100, du hast ja gerade schon erwähnt, 100 Stundenkilometer, was passiert mit meinem Hund? Welche Verletzungen sind wahrscheinlich?
Also die Verletzungsschwere hängt natürlich von zwei Faktoren ganz erheblich ab. Zum einen die Aufprallgeschwindigkeit, die Unfallart. Da ist jedes km/h entscheidend, aber natürlich auch, wie ist der Hund gesichert. Und da kann man durchaus eine grobe Abstufung aber herleiten. Fangen wir wieder beim Optimum an. Er sitzt oder liegt in einer stabilen Transportbox, möglichst im Kofferraum. Wir nehmen jetzt mal den Frontalaufprall. Dann wird er mächtig beeindruckt sein. Natürlich ist er auch innerhalb der Box mit einer gewissen Bewegung unterwegs. Aber höchstwahrscheinlich ist das mit überschaubaren Folgen. Bei 100 km/h in einen Unfall verwickelt zu werden, das ist äußerst schwierig. Diese Geschwindigkeiten sind kaum kalkulierbar. Auch vollwertige Crashtests werden bei maximal 63 km/h gefahren, weil man nicht davon ausgeht, dass 100 km/h Aufprall in irgendeiner Form zu überleben sind. Jetzt weiß man aber, dass die Sicherung der Hunde noch eine entscheidende Rolle spielt. Wenn man solche Kräfte beispielsweise an einen normalen Gurt anlegen lässt oder an einen billigen Karabinerhaken oder an ein Halsband, dann weiß man, diese Materialien werden nicht halten. Die reißen und der Hund fliegt einfach ungesichert durch die Gegend. Und da reichen dann auch schon Stadtgeschwindigkeiten, um hier schwerste Verletzungen herbeizuführen oder dass das Tier das einfach nicht überleben kann. Immer natürlich abhängig, wo landet das Tier, ne? Wo schlägt er denn jetzt als nächstes ein. Aber diese Kräfte, die da beim Aufprall passieren, die sind unfassbar groß und da muss der Hund exzellent gesichert sein, wenigstens im stabilsten Geschirr, was es zu kaufen gibt, im stabilsten Gurt, den es zu kaufen gab. Und da muss dann auch der Karabinerhaken wirklich vollwertiges Material sein.
Finde ich interessant, was du sagst. Ich glaube, dass das dann auch häufig unterschätzt wird, ne? Also total. Man geht ja davon aus, so ja, komm hier auf der Autobahn, klar kann das mal passieren, aber wenn du jetzt von Stadtverkehr sprichst, mal so ein normaler Auffahrunfall, das ist ja durchaus realistisch, dass das passieren kann. Klar. Deswegen nochmal wichtig, auch für alle Zuhörer, macht euch da Gedanken, das lohnt sich, da auch mal zu schauen, dass der Hund wirklich optimal gesichert ist. Eine andere Frage, eine andere Situation fände ich auch noch ganz interessant. Was ist eigentlich, wenn ich selbst gerettet werde, muss und mein Hund die Helfer nicht lässt und mich beschützt zum Beispiel ohne Sicherung, könnte der Hund ja zum Beispiel auch wegrennen in der Nähe der Straße oder bei einem Unfall auf der Autobahn, ist das natürlich besonders gefährlich.
Ja genau, das ist eigentlich ja, da kommt eine Katastrophe zur nächsten. Wenn man tatsächlich mal einen großen, ausgewachsenen Hund hat, der jetzt bei einem Unfall traumatisiert, verängstigt, in Panik, noch im Innenraum irgendwo ist, vielleicht ist er verletzt. So, jetzt will der Helfer ans Auto ran, der reißt den auseinander. Man macht die Tür auf, der Hund geht stiften. Man ist in der Nähe der Autobahn oder auf der Autobahn. Die nächste Katastrophe folgt. Und wir sind dann wieder bei der Idee, Mensch, lass uns eine vernünftige Stahlbox im Kofferraum installieren. Dann haben wir nämlich auch die Situation, da kann der Hund so schnell nicht weg. Das ist jetzt auch nicht das Allheilmittel, weil, jetzt überlegen wir mal, uns fährt jemand auf den Kofferraum drauf. Da hinten saß der Hund in der Box. Naja, hoffentlich war die Box ordentlich stabil, dann haben wir eine Chance. So, jetzt kriege ich aber den Kofferraum nicht auf, der ist ja gerade deformiert, kaputt gefahren worden. Die richtig guten Boxen haben unter Umständen noch einen zweiten, wie soll ich sagen, Ausgang, Klappe.
Notausstieg,
ich kann die Rückbank, sozusagen. Notausstieg, ja. Genau. Ich kann die Rückbank umklappen und von da kann ich vielleicht an den Hund ran. Auch das ist so eine Überlegung. So habe ich mir in mein Wohnmobil meine Hundebox gebaut. Ich kann von drei Seiten an den Hund ran.
Finde ich
auch etwas, was beispielsweise, wir sprechen jetzt vom PKW, klar, das ist der häufigste Fall, aber guckt mal, wie die Leute ihre Hunde im Wohnmobil sichern. Eine einzige Katastrophe, die hopsen frei durchs komplette Wohnmobil und haben überhaupt keine Sicherung. Das ist der helle Wahnsinn.
Ich merke, dass wir immer wieder zu dieser stabilen und guten Transportbox zurückkommen. Ja. Und da stellt sich mir natürlich jetzt die Frage, wenn ich jetzt als Zuhörer hier sage, ey, finde ich super, da kaufe ich mir so eine. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ne? Weil die Größe muss passen. Das muss ja auch in mein Auto reinpassen. Und da gibt's ja wahrscheinlich auch diverse Hersteller. Gab's da vielleicht schon mal so einen Test vom ADAC oder gibt's da irgendwelche Hinweise von deiner Seite aus, so eine Art Kaufberatung? Was muss ich beachten, wenn ich als Hundebesitzer mir jetzt so eine sichere Box kaufen möchte?
Also meine Beobachtung ist schlicht und ergreifend, dass die guten Boxen auch wirklich gutes Geld kosten. Mehrere hundert Euro zum Teil. Das schreckt ja auch viele ab. Dann kommt hinzu, dass viele Boxen dann vom Autotyp her angepasst worden sind. Die passen dann eben nur in dieses Fahrzeug. Das ist aber eine große Hemmschwelle, weil er sagt, naja, aber das ist mein Firmenauto, den fahre ich nur 2 Jahre, dann brauche ich wieder eine neue Box. Nee, das lasse ich alles sein. Mhm. Ich mache hier so ein Renngitter rein und dann passt das schon. Auf der anderen Seite, diese hochwertigen Stahl- oder Aluboxen, die kriegt man auch für sehr gutes Geld wieder verkauft. Also wenn man es mit der Sicherheit für den Vierbeiner ernst meint, dann ist das eine Investition, die tut am Anfang weh, das ist völlig unstrittig. Aber eigentlich ist es das Vernünftigste, was ich machen kann. Und über die Zeit versendet sich das mit den Anschaffungskosten sowieso. Oder ich kann sie irgendwann nicht mehr gebrauchen, ja, aber dann kriege ich, weil es ein Qualitätsprodukt ist, auch wieder vernünftig los, ne?
Ja, also ich weiß auch, dass diese Boxen durchaus sehr teuer sein können, aber im Zweifel kann man die auch gebraucht kaufen, irgendwie mal bei eBay Kleinanzeigen oder auf diesen ganzen unterschiedlichen Marktplätzen einfach mal schauen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Ne? Und man kauft sie auch nur einmal, ne? Also jetzt so ein Sitz, wie ich den habe, der hält nicht ewig und ich habe mir jetzt auch schon gerade den Entschluss gesetzt, ich werde mir auch eine Box für den Kofferraum holen.
Der Flo ist schon gedanklich bei eBay unterwegs.
Ich suche mir gleich was raus Schönes.
Also das ist wichtig, da nochmal einfach so einen Fokus drauf zu legen. Ne? Man macht sich da vielleicht auch zu wenig Gedanken. Ich meine, du hast dir ja Gedanken gemacht. Ist ja nicht so, dass der einfach irgendwo im Auto rumturnt. Ne? Ja. Aber deswegen finde ich das Thema heute und auch deine Tipps, Thomas, hier gerade sehr wertvoll.
Ja, ist es tatsächlich auch, weil das Leid von einem Verkehrsunfall ist unter Umständen ja schon groß genug. Und das sind dann noch so Nebenkriegsschauplätze, die sind eh gegeben. Also auch in der Stahlbox ist der Unfall für den Hund schlimm. Da habe ich genug zu tun, dass das alles wieder zu einem harmonischen Zusammenleben weitergehen kann. Aber wenn er dann noch verletzt wird oder traumatisiert, weil ich ihn da eine Stunde lang nicht aus dem Auto rauskriege, das ist alles etwas, was man sich vielleicht sparen kann. Ne?
Ja, und weißt du was, jetzt haben wir ja viel über Flo's Hund gesprochen und wie er ihn transportiert, aber bisher haben wir es vermieden, über meine Situation zu sprechen mit dem Kuba. Ich habe einen sehr großen Hund, der wiegt 40 Kilo und ich kann ja auch mal ehrlich erzählen, wie ich ihn transportiere, weil ich bin nämlich genau deiner Ansicht, ich transportiere ihn ganz normal im Kofferraum, weil ich immer gedacht habe, Mensch, der ist so groß, dann haben wir eben diesen Effekt nicht, aber ich habe weder ein Trenngitter noch ein Netz, allerdings kommt der auch nicht nach vorne, also der weiß schon, wie er sich da verhalten muss, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, das Gespräch heute hat mich jetzt auch dazu geführt, dass ich genau das Gleiche machen würde und Flo, ich würde sagen, wir machen das und wir werden bei Instagram Beweise vielleicht nicht nur
Geschwätze.
Und gehen mal mit gutem Beispiel voran und beißen in den sauren Apfel, dass es dann ein paar Euro kostet. Aber ich denke, das ist etwas, was sich lohnt.
Ich meine, es muss ja nur in so einer Straße sein, 30 km/h, und da läuft mir ein Kind auf die Straße, ich mache eine Vollbremsung und der Kleine fliegt mir durch das ganze Auto.
Ja,
ne?
Ja. Ja,
das
genau.
Das muss nicht sein, das möchte ich nicht.
Ja, du musst ja nur mal eine leichte Kollision, eine leichte Touchierung mit dem Auto haben. Das ist ja vielleicht, schreckt sich der Hund dermaßen, dass er vom Verhalten nicht wiederzuerkennen ist. Ne? Und wenn ich ihn dann nicht in einer Box habe, dann wird das schon schwierig. Ne? Ich muss den Kofferraum öffnen, so, jetzt ist der Hund, wenn er ein schneller, panischer Hund ist, den halte ich nicht, der ist schon weg.
Ja.
Wenn der in der Box ist, dann kann ich den Kofferraum aufmachen, dann kann ich die Leine an den Hund packen und jetzt mache ich erst die Tür von der Box auf.
Ja, was ich auch noch ganz wichtig finde, wenn ich eine Box einsetze, ist ja auch, dass ich da dann irgendwas Gemütliches drin habe, ne, irgendeine Decke oder so ein Polster. Und da finde ich es aber auch nochmal ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass das rutschfest ist, ne, wenn ich da einfach nur so eine Wolldecke drin habe und ich bremse und das unter dem Hund bewegt sich, ist für Hunde absoluter Stress und für die allermeisten sehr, sehr unangenehm. Da muss man also auf jeden Fall auch drauf achten.
Also gegen die Decke ist nichts zu sagen, aber unter der Decke müssen wir was Rutschhemmendes haben, ne?
Ja, genau. Da sollte man auch drauf achten. Und das ist doch ein klares Fazit und eine klare Ansage. Flo und ich, wir werden das tun. Ja. Wir werden da mit gutem Beispiel vorangehen und wir werden es auch beweisen. So. Vielen Dank, Thomas, an der Stelle.
Beweis halte ich im Auge.
Ja, schau mal rein. Auch heute haben wir natürlich wieder unsere Top 5 Rubrik zum Thema Sicherheit beim Transport von Hunden im Auto. Und wir fangen gleich mal mit dem ersten Tipp an. Wir haben es jetzt schon einige Male gesagt, aber man kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Am sichersten sind gute, geeignete Transportboxen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch so viel erwähnt schon, dass wir da eigentlich gar nicht mehr was zu sagen müssen. Aber wir verdeutlichen es nochmal. Das ist die sicherste Variante. Der nächste Tipp ist eine rutschfeste Unterlage in der Box, weil das gibt extra Halt. Und ich habe es auch heute schon erwähnt, es gibt nichts Unangenehmeres für einen Hund, als wenn sich der Untergrund bewegt. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Hund danach sehr ungerne bis gar nicht mehr ins Auto geht. Unser nächster Tipp lautet, eine Box am besten quer fixieren, dann ist die Aufprallfläche bei einem Unfall größer und der Druck auf den Hund verteilt sich, oder Thomas?
Ja, wenn wir hier über kleine Boxen sprechen, kleine Boxen für kleine Hunde, dann ist das durchaus nochmal so ein Detail, welches aber Sinn machen kann, absolut.
Je früher der Hund ans Autofahren gewöhnt wird, desto besser. Ich kann meinen Welpen schon ganz entspannt und locker ans Autofahren gewöhnen und das in kleinen Schritten. Und wenn ich das mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich da auch zukünftig keinerlei Probleme habe. Der letzte Tipp für heute ist, wenn dein Hund jetzt gerade schon Angst vorm Autofahren hat, dann, wie auch bereits erwähnt, musst du mit sehr, sehr kleinen Schritten viel positiver Verstärkung und immer wieder dieses Weggehen vom Auto, dieses Entspannen des Hundegehirns, das langsam wieder aufbauen und dann schafft man es. Und ich bin überzeugt, dass es fast jeder Hund schaffen kann, auch irgendwann wieder entspannt Auto zu fahren. An der Stelle danke ich dir, Thomas, für ganz, ganz viele wertvolle Tipps. Wir haben heute einiges gelernt und Flo und ich werden davon auch etwas umsetzen. Und das kann man, wie gesagt, dann bei Instagram verfolgen, wie wir das machen werden. Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute dabei warst und danke, dass du mit uns deine Erfahrungen geteilt hast.
Ja, habe ich ganz gerne gemacht und viel Erfolg bei der Umsetzung. Bleibt konsequent.
Dankeschön.
Werden wir machen.
Vielen Dank.
Bis dann, mach's gut, Thomas.
Bis dann, tschüss.
Spannendes Thema heute. Hätte ich am Anfang gar nicht so sehr gedacht, was man da doch alles beachten muss und kann. Und hier muss ich auch als Profi eben mal zugeben, dass ich das Thema vielleicht etwas zu locker gesehen habe. Und wir haben ja jetzt heute ganz klar gesagt, wir werden es besser machen. Wir gehen jetzt hier mal mit gutem Beispiel voran und da werdet ihr in Zukunft auch von hören. Dein Fazit von heute, Flo?
Ja, mein Fazit ist ganz klar. Ich werde meine Situation im Auto auf jeden Fall ändern. Ich hatte sowieso schon vor, weil mein Auto wurde jetzt im Winter ein bisschen dreckiger durch Carlos. Und dann denke ich mir, erstmal perfekt, ich habe jetzt eine bessere Transportmöglichkeit, wenn ich das so umsetze, viel, viel sicherer und ich, mein Auto ist dadurch auch ein bisschen sauberer. Deshalb werde ich mich da auf jeden Fall mit beschäftigen, mit dir zusammen und wir gucken mal nach einer schönen Box. Nach Größe natürlich, eine kleinere als du natürlich. Und dann werden wir euch mitteilen, was wir da geholt haben, warum wir das vielleicht auch geholt haben, auf was man da vielleicht nochmal achten kann und Sicherheit geht vor.
An der Stelle nochmal, wir werden das auf Instagram machen. Ja, wer uns noch nicht folgt, sollte das tatsächlich der Fall sein bei euch, dann macht das bitte. Ja, wir nehmen euch da mit und da wird es auch generell immer wieder mal ein paar Infos auch zu unserem Podcast geben. Also schaut mal rein, kommuniziert mit uns und wir werden euch zeigen, was wir dann am Ende angeschafft haben und ihr könnt auf das Ergebnis gespannt sein. Flo, es ist wieder Zeit für ein neues Spiel. Es steht ja unentschieden, 17-17. Und natürlich sollte es irgendwie zum Thema Autofahren passen. Und heute spielen wir das Spiel Ich sehe was, was du nicht siehst. Wer kennt es nicht? Jeder von uns sucht sich etwas aus und der andere hat dann 30 Sekunden Zeit, die richtige Lösung zu finden. Und wir machen jeweils 3 Runden und schauen mal, wer am Ende gewinnt. Was hat das mit Autofahren zu tun? Hast du eine Idee?
Ja, das ist ein Spiel, was man gerne beim Autofahren spielt. Ne,
mit den Kindern, ne, wenn denen langweilig wird. Und deswegen spielen wir heute mal dieses Spiel. Ich fange an, wenn das okay ist.
Ja.
Und ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist rot.
Die Cola Zero hier rechts sehen wir vielleicht.
Nein.
Knöpfe hier, die leuchten.
Ja. Ja, genau. Wir haben hier so ein kleines Mischpult, da sind rote Leuchten, da hat er recht. Also ein Punkt für dich. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün.
grün. Die Wolfsblutverpackung hier vielleicht von dir?
Mann, ich muss hier ein bisschen kreativer werden.
Ja, ich habe mir auch schon angeguckt.
Es handelt sich um die Super Training Treats von Wolfsblut.
Mit dem Code.
Nicht, dass ich hier Werbung machen wollte, aber die stehen gerade hier, weil der Carlos und der Kuba mal ganz zwischendurch hier auch eine kleine Belohnung kriegen.
Haben sie auch verdient.
Wir sind freundlich auch. Ne? Wir sind ja nette Hundebesitzer. So, blöd. 2-0 für dich. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist weiß.
Die Tasse hier? Kaffeetasse?
Nein.
Die Blätter?
Nicht korrekt.
Dein Kaffeebecher?
No.
Die Vase?
Nein.
Die Wand?
Nee.
Das Schild da oben?
Nein.
Die Lampe? Die Glühbirne?
Auch nicht. Und die Zeit ist um.
Was war's denn?
Deine Mütze, Mann. Flo hat eine weiße Käppi auch.
Und T-Shirt auch noch mit Flecken.
Die konntest du wenigstens nicht sehen. Das war eigentlich ziemlich schlau von dir, finde ich. Ja, und damit steht's 2-1 und jetzt bist du dran.
Okay.
Ich schaue genau, wo du hinguckst.
Ich sehe was, was du nicht siehst.
Hat sich schon vorher überlegt.
Grün.
Er guckt mir in die Augen. Ist grün?
Ja.
Ist grün. Okay, hier diese Blätter von der Sonnenblume.
Nee.
Weil die ist denn hier noch grün? Was ist denn hier noch? Das Handy?
Nee.
Die Wiese?
Nee, aber auch gut, ja.
Ich sehe hier nichts mehr Grünes. Und die Zeit ist auch um.
Ja.
So, jetzt bin ich gespannt.
Der Salat auf dem Brötchen.
Den ich hier gerade nicht sehen kann.
Ja,
ne?
Du kannst ja aufstehen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Heißt auch,
gut, hast du
aus recht. Meiner Perspektive sehe ich.
Das stimmt, da musst du recht geben. Ja, blöd, 3-1.
Okay, jetzt muss ich mal kurz hier rumgucken.
Ja, guck, so viel mal, Gedanken guck mal ruhig dahin. Ja, ja.
Wir haben nicht so viele Farben hier drin, ne? Verschiedene. Vielleicht sollst du mal ein paar Akzente reinsetzen.
Noch. Meinst du?
Ja. Okay, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist orange.
Was? Was ist denn hier orange? So, jetzt stehe ich auch mal auf.
Ja, jetzt darfst du ruhig mal aufstehen. Guck da hin.
Der Rucksack da unten?
Nee. Das ist echt schwer.
Ist das dein Ernst?
Ja.
Das Haarband von unserer Redakteurin Maike?
Nee, auch das habe ich gar nicht gesehen, aber das wäre gut gewesen. Da hätte ich gar nicht hingeguckt. Ist aber auch, glaube ich, gelb, oder? Ich weiß es nicht.
Nein, das ist orange, aber die Zeit ist leider um.
Ja, die vom Kabel hier, das Klebeband, oder was ist dieses orangene?
Moment.
Nicht Klebeband, aber da hat so orange Streifen. Ich weiß nicht, ob es Klebeband
ist,
aber
es ist orange. Ja. Du hast vollkommen recht. Und damit ist das Spiel leider vorbei. Und dummerweise gehst du damit 18-17 in Führung.
Yes.
Und beim nächsten Mal hoffentlich haben wir ein ganz anderes Spiel. Wir sind schon wieder am Ende mit unserer heutigen Podcast-Folge. Einiges haben wir gelernt zum Thema Autofahren. Ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr, konntet einige Infos für euch mitnehmen. Und weiter geht's, wie immer, in 14 Tagen mit neuen Themen und neuen Gästen und mit Flo und Carlos.
Und Kuba.
Und Kuba natürlich, na, selbstverständlich auch. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Tschüss.